Ich mache schon aufgrund meiner internationalen Tätigkeit immer wieder die Erfahrung, dass das Modell Demokratie und das Modell von freien Agenturen und freien Medien mittlerweile halt doch eher ein Minderheitenprogramm weltweit ist und Demokratie und freie Medien nicht vom Himmel fallen. Aber wenn wir damit aufgewachsen sein, das war doch vielleicht sowas wie eine Blase nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber ich erlebe uns selber als in der Minderheit und ich glaube, es ist ein schützenswertes, hohes Gut, das wir da alle miteinander vorfinden.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik. Mein heutiger Gast ist Clemens Pick, geschäftsführender Vorstand der Austria-Presseagentur APA. Mit ihm spreche ich über sein Buch Democracy Dies in Darkness, über die oft unterschätzte Bedeutung von Nachrichtenagenturen, sein Interview mit Wladimir Putin, die ungünstigen Rahmenbedingungen für freie Medien und was wir tun können, damit der Demokratie eben nicht das Licht ausgeknipst wird. Ja, lieber Clemens, herzlichen Dank, dass du dir Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the new objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage. Also woher wir uns kennen, warum wir uns wie in unserem Fall duzen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Was das Kennenlernen betrifft, ich glaube, es war im Jahr 2012, als unser damalig gemeinsamer Mentor Hermann Betz zu mir gesagt hat, ich sollte mal mit dir reden. Du wärst auch ein Tiroler in Wien und du könntest mir gute Tipps geben, wie man sich auf dem glatten Wiener Parkett gut bewegt. So haben wir uns kennengelernt und offenbar waren ja die Tipps ganz brauchbar, weil du bist extrem erfolgreich in deinem Job und ja, ich bin auch immer noch in Wien.
Ja, mal herzlich willkommen, Stefan. Danke für die Einladung. Ihr habt dieses erste gemeinsame Aufeinandertreffen von uns beiden in Wien. Wir kannten uns ja schon in Tirol, in Wien noch in sehr guter Erinnerung. Wir haben uns ein angenehmes Lokal im Naschmarkt ausgesucht. Ja, und haben da über meine Erfahrungen als Tiroler in Wien gesprochen. Und letztlich denke ich, man wird als Tiroler in Wien wahnsinnig gut aufgenommen. Das ist ein Riesenstartvorteil und freue mich sehr, dass du immer noch in Wien bist.
Ja, an der Stelle gleich eine kleine Entschuldigung an unsere Hörerinnen und Hörer aus dem Osten Österreichs. Es wird heute in der Folge eventuell ein bisschen Tirolern, weil wir werden uns versuchen zusammenzureißen, aber wenn zwei Tiroler miteinander reden, dann ist halt das Abgleiten ins Tirolerische irgendwie naheliegend. Aber jetzt noch zur Frage, die für uns heute durchaus wichtig ist, nämlich ob du für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist oder warst.
Nein.
Gut, kurze Antwort, klare Antwort, danke. Warum das wichtig ist, dazu kommen wir noch. Clemens, du bist der geschäftsführende Vorstand der Austria-Presseagentur, besser bekannt als APA, und damit einer, in meinen Augen, wichtigsten Player an der Schnittstelle zwischen Politik und Medien. Dein Buch, über das wir heute sprechen wollen, trägt den, finde ich, alarmierenden Titel Democracy Dies in Darkness. Und wenn wir uns die gegenwärtige Situation international und in Österreich ansehen, ist es deiner Einschätzung nach so richtig schön hell wie um die Mittagszeit? Ist es eher schon späterer Nachmittag? Dämmert's bereits? Oder wird es eher gleich dunkel um unsere Demokratie?
Ja, ich habe den Übertitel dieses Buches eben mit Democracy Dies in Darkness benannt unter Zitat, weil es ist der Slogan der Washington Post, die Medienmarken der Post seit der Wahl Donald Trumps unter ihrem Slogan trägt eben. Und ich glaube, man kann diese Frage natürlich jetzt nicht pauschal über den Kamm scheren, wie dunkel oder hell es insgesamt ist. Wir sehen natürlich, und das war ja auch einer der Ausgangspunkte für mein neues Buch und auch eines der zentralen Motive, warum ich es geschrieben habe, was gerade in Russland auch mit Beginn des Ukraine-Krieges mit der Medienlandschaft passiert ist. Und die geschärfte Erkenntnis ist mit Blick nach Russland und auch aus dem Interview, das ich 9 Monate vor Kriegsbeginn mit Wladimir Putin hatte, die Medien und wir Medien sind die Ersten, denen das Licht ausgeknipst wird. Autokratische Machthaber und Diktatoren wissen sehr gut Bescheid über die Bedeutung von freien Medien. Und genau deshalb ist ihnen das ja ein Dorn im Auge. Und genau deshalb sind wir freien Medien die Ersten, die am Weg zu autokratischen Gesellschaften abgedreht werden. Und in weiterer Folge natürlich die Opposition, die auch letztlich mit freien Medien ihre Sprachrohre und Plattformen verliert. Und im dritten Schritt die unabhängige Justiz, die unter staatliche Kontrolle gestellt wird. Also ich glaube, das sind immer Entwicklungen und wie immer bei Entwicklungen, die haben einen Beginn und deshalb muss man so sensibilisiert sein und das, man muss nicht nur nach Russland schauen, es reicht auch der Blick in manch europäisches, osteuropäisches Nachbarland, wo wir natürlich genau schon sehen auch, dass es aktive staatliche Eingriffe in die Mediensysteme gibt. Und dann gibt's demgegenüber Entwicklungen, wo die Medien aufgrund der wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen zunehmend einen schweren Stand haben. Da geht es also nicht darum, dass man aktiv jetzt Medien ausschalten will, sondern dass die gesamte Entwicklung, die die Medienbranche genommen hat, letztlich natürlich auch eine negative Entwicklung dann insgesamt nehmen kann. Ich bin zutiefst davon überzeugt, mehr denn je sogar, dass freie, unabhängige Medien bei aller Kritik, die man auch als Eigenkritik an unserer Branche natürlich anwenden kann und muss, letztlich nach wie vor ein ganz zentraler Stellhebel sind in der Frage, wie wir uns als Gesellschaft organisieren, wie wir Meinungsbildung vollziehen, wie wir Wahlgänge auch im Vorfeld durch eine seriöse Berichterstattung herstellen können. Und deshalb glaube ich insgesamt mit Blick auf einige Teile in der Welt ist es Nacht, auf deine Frage jetzt konkret einzugehen. Mit Blick in einige osteuropäische Länder ist es ebenfalls sehr, sehr dunkel, keine Frage. Ich denke, in liberalen Gesellschaften und liberalen Demokratien müssen wir eher darauf schauen, dass die Medien die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch aus sich selber heraus, aber aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen herstellen können, damit es weiterhin freie Medien gibt. Und da ist im Moment die Medienbranche so gefordert wie noch nie.
Ich würde unser Gespräch gern in drei Teile aufteilen. Ich würde im ersten Teil gern mit dir über die Bedeutung von Mediaagenturen und Nachrichtenagenturen reden. Wir haben im Vorgespräch schon kurz geredet. Ich bin der Meinung, dass das schwerst unterschätzt wird, die Bedeutung. Und ich sage das nicht, weil du da sitzt, sondern weil ich das wirklich so sehe. Und du wirst vielleicht heute ein paar Zahlen nennen können, die das auch untermauern. Im zweiten Teil reden wir dann über dein Buch und eben was das Thema Nachrichtenagentur oder vielleicht Medien auf einer allgemeineren Ebene mit dem Thema Demokratie zu tun hat. Du hast es schon mit deinen Erläuterungen eh schon angeschnitten. Und im dritten Teil, ich versuche ja immer positiv aus dem Gespräch rauszugehen, möchte ich gerne mit dir reden. Okay, jetzt haben wir es, glaube ich, analysiert, wie die Situation ist. Was tun wir jetzt, um Schlimmeres zu verhindern? Und ich würde gerne, wie gesagt, mit dem ersten Teil anfangen. Ich glaube, dass Nachrichtenagenturen und deren Aufgaben unterschätzt werden und deren Bedeutung. Ich habe jetzt in deinem Buch wieder entnommen, das, was man ja eh fühlt und als Medienkonsument auch manchmal hautnah miterlebt, aber du hast da eine Zahl drinnen stehen, nämlich, dass die Hälfte bis zu zwei Drittel der täglichen Nachrichtenmeldungen aus Agenturen kommen, nationalen wie internationalen. Das heißt, ein Großteil des Rohstoffs, der dann vor allen Dingen online, aber auch im Print oder auf anderen Kanälen verwertet wird, kommt aus Agenturen.
Ja, das ist ein Befund über den gesamteuropäischen Schnitt hinweg, dass eben die Hälfte bis zu zwei Drittel aller massenmedialen Informationen, egal ob analog oder digital, von Nachrichtenagenturen stammen. Jetzt sind Nachrichtenagenturen eine besonders spannende Spezies in der Medienindustrie. Sie arbeiten im Hintergrund, weil sie im Regelfall sich ja nicht an den Endkonsument und die Endkonsumentin richten. Sie beliefern eben die Medien und politische Institutionen und Wirtschaftskunden. Und es ist aber eine sehr alte Mediengattung. Die APA selber beispielsweise ist mit ihren Vorläufern die viertälteste Nachrichtenagentur der Welt. Geht zurück bis 1849, haben also doch viele Kriege und disruptive Entwicklungen wie Satellitenkommunikation, Internet und jetzt hoffen wir auch Generative AI überlebt. Und für das, was die Nachrichtenagenturen beitragen, wie unser Bild über die Welt ist, nämlich wenn wir wieder Medien konsumieren, dafür ist das Wissen um Nachrichtenagenturen tatsächlich sehr gering. Und ich würde auch sagen, dass Nachrichtenagenturen von der Kommunikationsforschung weitgehend unerforscht sind. Sie sind im Regelfall auch in parlamentarischen Gesetzgebungsprozessen unterrepräsentiert, um es vorsichtig zu formulieren. Und gerade in einer Zeit, wo es darum geht, dass wir alle zusammen wesentlich besser unterscheiden müssen, was sind seriös recherchierte Nachrichten und ist eine Nachricht überhaupt unter Anführungszeichen echt, jetzt von der Produktion her, ist, glaube ich, das Wissen um diese Agenturen wahnsinnig wichtig, weil verhältnismäßig wenige dieser Agenturen staatlich unabhängige Agenturen sind. Es gibt weltweit rund 140 Nachrichtenagenturen und davon sind nur 20 vom Staat unabhängig. Vom Staat unabhängig bedeutet keine Geschäftsführer oder Chefredakteure, die von der Politik bestellt werden. Keine staatlichen Vertreter in den Verwaltungsrats- oder Aufsichtsorganen. Weisungsfreiheit in der Berichterstattung. Also ich habe hier versucht, weil es das eben nicht gibt, auch so eine Art Kriterienkatalog zu erstellen. Und die APA aus Österreich ist eine von diesen 20 staatlich unabhängigen Agenturen, 11 insgesamt in Europa. Der skandinavische Raum, der deutschsprachige Raum, Benelux, UK und Italien. Und die anderen sind beispielsweise die Associated Press in Nordamerika, Canadian Press, aber auch in Indien, Japan, Australien. Und da sieht man schon ganz gut einen Zusammenhang zwischen liberalen Gesellschaften oder Demokratien und unabhängigen Nachrichtenagenturen, die im Eigentum von Medien stehen. Wie ich insgesamt der Meinung bin, liberale Demokratien benötigen ein pluralistisches Mediensystem. Dazu gehören private Verleger oder Publisher. Dazu gehört ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk und idealerweise eine unabhängige Nachrichtenagentur, die ein Gemeinschaftsunternehmen dieser Medien ist. Und ich glaube, das ist schon einmal ein guter Schutz für Unabhängigkeit. Und wir haben ja auch gesehen, und das nimmt ja auch doch prominente Teile im Buch ein, wie auch Staatsagenturen instrumentalisiert werden. Wir erleben das in Russland, wo natürlich insgesamt alle Medien mittlerweile, aber auch die russische natürlich, die TASS, Staatsagentur, harten Zensurmaßnahmen unterliegt. Wir sehen aber auch, dass die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua wesentlich mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat als alle europäischen unabhängigen Agenturen zusammen.
13.000 schreibst du in deinem Buch.
Genau.
Das ist ja irre Zahl eigentlich.
Ja. Es ist eine irre Zahl. Der Chef der chinesischen Nachrichtenagentur ist auch im Rang eines Ministers. Da sieht man auch schon, wie insgesamt die Lage hier verortet ist natürlich. Und was wir...
Also in dem Fall leider keine Auszeichnung ist.
Nein. Aber was wir natürlich alle nicht sehen als Medienkonsumentinnen und Konsumenten, was hier auf globaler Ebene im Hintergrund passiert. Es kollidieren hier ganze Nachrichtenströme auf globaler Ebene, die nie jemand sieht, außer im Hintergrund wieder die Agenturen und bestenfalls die Medienvertreter. Es kollidieren also auf einem von sehr engen Anbietern durchgeführt, aber auf der globalen Bühne ausgerollt, die Wertemodelle von freien Nachrichtenagenturen gegen jene von Staatsagenturen, weil diese Staatsagenturen produzieren wie die Chinesen beispielsweise in 12 Weltsprachen und mittlerweile in einer sehr professionellen Anmutung, wo nicht nur Text, sondern ganze Multimedia-Pakete an Nachrichten in die Welt geschickt werden, regierungsfinanziert, wo man dementsprechend auch die Bilder mitliefern will. Und hier geht es eben darum, dass diese kleine Gruppe an unabhängigen Agenturen, genauso wie es die Medien auch tun müssen, durch eine Reihe von Qualitätssicherungsmaßnahmen drauf schaut, dass der Rohstoff, den Nachrichtenagenturen liefern, höchste Qualität hat, damit auch die weiteren fertigen Produkte, die die Medien dann auf Basis dieses Agenturmaterials dann erstellen, dementsprechend auch in dieser Unabhängigkeit ausgeliefert werden können.
Du schreibst in deinem Buch, dass das Ziel im Agenturjournalismus sein muss, true and unbiased news zu liefern, um einen free flow of information sicherzustellen. Du hast jetzt, glaube ich, sehr eindrucksvoll erklärt, dass das nicht nur Schlagwörter sein, sondern warum das wichtig ist. Vielleicht für unsere Hörer und Hörer, die das nicht so genau wissen, weil du hast es angesprochen, die APA, also dein Unternehmen, ist eben als Genossenschaft konzipiert. Das gehört den Medienunternehmen, den Verlegerinnen und Verlegern. Die sind also Kunde und Eigentümerin zugleich in der Regel in deinem Unternehmen, was ja eine spannende Konstellation ist, was aber einen guten Schutz bietet gegen das, was du jetzt geschildert hast, nämlich wenn ich jetzt autokratischer Politiker oder autokratische Politikerin wäre und ich möchte möglichst schnell, möglichst viel von der Nachrichtenlandschaft beeinflussen, dann müsste ich als erstes natürlich zur ansässigen Nachrichtenagentur gehen und dort idealerweise den Geschäftsführer in meinem Ministerium oder aus meinem Ministerium einen Geschäftsführer entsenden, so wahrscheinlich.
Und so funktioniert es auch in Ländern, die staats- oder halbstaatliche Agenturen haben, wo oftmals mit Präsidenten- oder Regierungschefwechsel auch der CEO der jeweiligen Nachrichtenagentur ausgetauscht wird. Das passiert mitten in Europa auch so, dessen muss man sich bewusst sein. Die Aufgabe natürlich an dieser Stelle ist, du hast es angesprochen, Stefan, die APA ist in ihrer klassischen Rolle als Nachrichtenagentur eine gewinnorientierte Genossenschaft. Und weil der österreichische Medienmarkt ja bekanntermaßen auch im internationalen Vergleich sehr klein ist, ist natürlich der erreichbare Markt für den Absatz von Nachrichten schnell erreicht und erschlossen. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns neuen Geschäftsfeldern widmen als APA. Auch weil wir gerne Innovation betreiben, das ist überhaupt keine Frage und mit Leidenschaft, aber es hat schon auch ein sehr ernsthaftes, übergeordnetes Ziel, dieses Streben der APA in die Technologie hinein, in Auslandsmärkte hinein, nämlich, dass wir uns auch zukünftig schlichtweg aus eigener Kraft finanzieren können. Die APA bekommt keinen Euro an Presse oder Medien oder sonstiger staatlicher Förderung. Ich halte das auch nach wie vor für richtig und gut so.
Schafft ja auch Unabhängigkeit, oder?
Ja, es ist tatsächlich unser Credo, redaktionelle Unabhängigkeit durch wirtschaftliche Stärke. Das ist für uns und unsere DNA der richtige Weg, wie ich glaube, nach wie vor. Und deshalb unternehmen wir so viele Aktivitäten auch in andere Geschäftsfelder hinein, damit wir uns insgesamt eben selber finanzieren können. Das ist ganz ein wesentlicher Beitrag, gerade weil Nachrichtenagenturen ja das gesamte Mediensystem beliefern. Und da glaube ich auch, ist es von ganz entscheidend, dass wir viele Sicherungsmaßnahmen für diese Unabhängigkeit einziehen. Die wirtschaftliche ist eine davon. Die Freiheit in der Bestellung von Führungspersonen ist eine. Dass wir nur Vertreter der Eigentümer in den Gremien der APA sitzen haben und keine staatlichen Vertreter. Also das könnte man jetzt noch weiter fortführen, diese Liste.
Du hast gesagt in deinem Buch, oder du schreibst in deinem Buch, dass unabhängige Nachrichten für liberale Demokratien so wichtig sind wie Trinkwasser. Das finde ich einen interessanten Vergleich, weil das tatsächlich ja etwas Überlebensnotwendiges ist, das da passiert. Und in dem Zusammenhang spannende Aussage von dir, dass die APA weder Förderungen kriegt, nur Inserate, also das, so ist das, glaube ich, jetzt leuchtet eher ein, aber dass auch keine Förderungen bezogen werden, weil das ja genau diese Unabhängigkeit schafft, die teilweise bei den Mitgliedern ja immer wieder zumindest in Frage gestellt wird. Lassen wir das jetzt einmal so stehen, müssen wir jetzt ja nicht bewerten, aber dadurch, also eben das Thema Inseratenkorruption ist ja etwas, was uns jetzt schon mehrere Jahre begleitet und da kann die APA guten Gewissens sagen, okay, die Rohstoffe, die wir ausliefern, die sind nicht davon beeinflusst.
Nein, ganz und gar nicht. Die sind völlig frei erstellt, tatsächlich. Warum die APA keine Inserate hat, ist klar, das ist das Geschäft unserer Eigentümer. Die APA hat sehr wohl Dienstleistungsverträge mit politischen Organisationen. Wenn sie ein Produkt wie ein Pressespiegel oder eine IT-Dienstleistung einkaufen, natürlich das schon. Was wir aber eben nicht haben, ist, dass wir in die Presse oder Journalismus oder Transformationsförderung die neue hineinfallen. Und auch wir müssen uns massiv bemühen um Wachstumsfelder und um neue Einnahmequellen. Das ist überhaupt keine Frage. Das gelingt auch durch diese neuen Strategien, in neue Geschäftsfelder zu gehen, gut. Wie es aber auch, muss ich sagen, sehr gut gelingt, dass unsere eigene Redaktion sich ja auch wahnsinnig stark transformiert hat und neben Texten, Bildern, Grafiken, Videos, Live-Video, Live-Blogs bis hin zu Automated Content natürlich hier doch eine sehr innovative Rolle einnimmt für den Medienmarkt. Ich würde es immer, im Strategieprozess mache ich es immer so, ich stelle die Frage, wie würden wir die APA heute gründen? Die heutige APA geht zurück auf das Gründungsjahr 1946, als unabhängige Agentur, genossenschaftlich gegründet. Und würde man die APA heute gründen, dann würde man ganz bestimmt multimediale Inhalte in diesen Gründungsauftrag hineinschreiben. Man würde aber auch ganz bestimmt hineinschreiben, viele Digital- und Technologielösungen. Die Medien haben natürlich einen großen Technologiehunger. Und ich glaube, es ist fast für niemanden heutzutage mehr möglich, das gesamte Digital- und Technologieportfolio, das Medien und Kommunikation benötigen, aus eigener Kraft zu programmieren oder zu betreiben, State of the Art zu halten. Deshalb bin ich ja so ein großer Fan dieses Kooperationsgedankens. Sharing Economy oder Collaboration sind die schönen neuen Worte dafür. Ich sage Genossenschaft dazu, das, was wir sind. Ich halte diese Rechtsform für moderner denn je in der Digitalisierung und bin eben ein überzeugter Anhänger und Fan dieses genossenschaftlichen Modells, der Idee von Gemeinschaftsunternehmen, die sich auch vom Modell her stark abgrenzen von den großen Plattformen natürlich, nicht nur aufgrund der schieren Größe, sondern weil auch die Wertschöpfung erhalten bleibt. Da wird kein Geld abgesaugt, keine Daten abgesaugt. Jene, die Teil dieser Genossenschaft sind, und das sind ja nicht nur die Mitglieder als Eigentümer, sondern auch die Kunden, die uns ja mit uns zusammenarbeiten, letztlich partizipiert und profitiert jeder von dieser Plattform APA. Und das macht es für mich neben dem Inhalt, mit dem wir uns beschäftigen, auch vom Wirtschafts- und gesellschaftsrechtlichen Modell her unglaublich spannend, diese Form der Genossenschaft.
Ich würde gern bei dem Thema bleiben, das du davor angesprochen hast, nämlich in welcher Umgebung beliefert die APA ihre Eigentümerinnen, beziehungsweise in welcher Situation ist die Medienlandschaft insgesamt? Wir haben ja in unserem Podcast bereits das mehrmals thematisiert in verschiedenen Folgen. Du schilderst in deinem Buch ganz gut, finde ich, die Problemfelder, in denen wir uns momentan bewegen. Also es gibt eine Erosion der Werbeerlöse, eben gehen zum Teil an die digitalen Giganten in den USA, oder den China, die du schon genannt hast. Es gibt den Willen zur Desinformation, und zwar nicht der Medien, sondern anderer Stellen, würde ich mal sagen, großteils. Es gibt dann leider einen Vertrauensverlust, der teilweise vielleicht Berechtigung hat, teilweise unberechtigt ist und da teilweise geschürt wird von denen, die eben klassische Medien schwächen wollen. Es gibt aber wissenschaftlich bewiesen eine gewisse Nachrichtenmüdigkeit. Ich sage nur Corona und der Ukraine-Krieg, das erzeugt bei vielen Menschen News Fatigue, wie es im Fachausdruck heißt. Und was uns die letzten zwei Jahre, würde ich sagen, jetzt vor allen Dingen erwischt hat, oder anderthalb Jahre seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, sind explodierende Produktionskosten, Energiekosten steigen, damit steigen Druckkosten, damit steigen Vertriebskosten. Das ist eine Kostenspirale, die sich dann nach oben dreht und die Medienunternehmen großteils machtlos gegenüberstehen, weil du kannst den Strom ja nicht einfach irgendwo anders kaufen, wissen wir ja als Privatpersonen auch. Jedenfalls, die Rahmenbedingungen sind nicht einfach. Das heißt, eine stabile Nachrichtenagentur in so einem Umfeld, beziehungsweise diese Kollaboration, hat ja mehr Bedeutung wie je zuvor, oder?
Absolut. Wir sehen es gerade jetzt beim Thema künstliche Intelligenz. Die APA als solches ist ja bereits eine auf organisatorischer Ebene und Eigentümerebene eine Plattform, wo zusammengearbeitet wird. Der nächste Schritt war, dass wir medienübergreifende Projekte abgewickelt haben, wie den Austria-Kiosk als digitalen Zeitungsstand oder die Austria-Video-Plattform oder ein neues Login mit MediaKey. Und die nächste Stufe in meiner strategischen Arbeit wird ganz bestimmt sein, wo wir ja auch schon begonnen haben damit, ist, dass wir das Thema Generative AI, das Riesenbedrohungen und gleichzeitig Riesenchancen beinhaltet, beides, und damit ist einfach ein Umgang damit zu finden. Mein Umgang ist zu sagen, dass Generative AI einen sauber recherchierten Input benötigt, um dementsprechend auch gut trainierbar zu sein. Und die APA hier wirklich als Produktionsplattform zu positionieren, wo es also wirklich darum geht, dass über eine technische Plattform in unterschiedlichen Ausprägungen tatsächlich Medien auch gemeinsam über diese Plattform produzieren beginnen können. Und AI ist ganz bestimmt ein gutes Beispiel dafür. Ich glaube, man muss bei künstlicher Intelligenz aus Sicht von Medien und Kommunikation einmal zunächst trennen Anwendungen für Journalismus versus Anwendungen für Kommunikation und dann Anwendungen für Prozessverbesserungen und für neue Produkte. Und so kann man sich beginnen einzuordnen, was will man eigentlich tun. Es steckt derzeit schon sehr viel AI auch in unseren Prozessen. Das sind tolle Beispiele gelungen, wie wir tatsächlich die Redaktionen beginnen zu entlasten, mit dem Ziel, mehr Zeit für das zu haben, wo der USP von Medienunternehmen liegt. Der beste Rohstoff und das Asset von Medienunternehmen sind ihre Newsrooms, ihre Redakteurinnen und Redakteure. Dort wird das Match entschieden und nicht in der Frage, welche technologischen Systeme man verwendet. Deshalb glaube ich ja, dass ein Gemeinschaftsunternehmen wie die APA noch einen großen Beitrag leisten kann, Effizienzen bei den Medienunternehmen herzustellen, sowohl in den Kostenstrukturen, die sie haben, das ist einfach so, und gleichzeitig aber auch in neuen Produkten. Wir alle werden uns auch natürlich damit beschäftigen müssen, wie können wir auch den neuen Anforderungen, die Nutzerinnen und Nutzer haben, besser begegnen. Weil ich bin schon der Meinung, die von dir zitierten Phänomene der Vertrauensverluste, teilweise auch des Lügenpressevorwurfs, das betrifft ja von den Ursachen her und von den komplexen psychologischen Abläufen nicht nur die Medienbranche. Das betrifft, und ich verwende bewusst jetzt diesen Begriff, zwei weitere Systeme, nämlich die Politik selbst und die Wissenschaft. Medien, Politik und Wissenschaft stehen spätestens seit der Corona-Pandemie ganz massiv unter Druck und manche Teile der Bevölkerung wenden sich von allen dreien dieser Systeme ab. Und ich glaube,
fliegt uns dann im Klimathema auch wieder um die Ohren.
Natürlich. Und deshalb glaube ich, dass Journalismus für sich selber auch eine Antwort darauf finden muss. Aber die zugrunde liegenden Problemlagen, warum sich manche Teile der Bevölkerung abwenden, nicht nur durch die Medien lösbar sind. Da glaube ich, braucht man ein tiefergehenderes Verständnis, warum das so ist. Und ich glaube, letztlich für alle liegt die Antwort in einem Zauberwort begraben und dieses Zauberwort heißt Vertrauen. Und im Vertrauen liegt viel zum Thema, jetzt wieder auf den Journalismus bezogen, zum Thema Transparenz, klar zu machen, wie wir arbeiten. Und neben Transparenz dazu gehört Fehlerkultur. Dazu gehört auch, was wir früher immer mit Dialog gemeint haben, zu den Userinnen und Usern hin. In meiner Interpretation bedeutet an dieser Stelle Dialog auch die Erwartungshaltung von mündigen Menschen an den Journalismus zu kennen. Die Menschen wollen nicht mehr bevormundet werden. Die Menschen haben auch Erwartungen an Journalismus und an Medien. Und ich glaube, so unidirektionale Deutungsmonopole haben einfach ausgedient. Und das ist ganz bestimmt ein Spannungsfeld. Aber letztlich glaube ich auch, dass wir damit die jüngere Generation, die thematisch hochinteressiert ist an den Dingen der Welt, eine tolle Generation, die halt andere Themen haben, als wir auch hatten. Da geht's nicht nur letztlich um die Frage, wie werden Inhalte ausgeliefert. Da geht's auch um die Frage, wie bieten wir im Rahmen von Bundling-Lösungen, so wie die Jungen halt sozialisiert sind, auch unsere Inhalte an. Aber vor allem und für mich noch viel mehr, wie schaut die Themenauswahl an, die wir hier zur Verfügung stellen? Deshalb war es, glaube ich, ein wichtiger Schritt, dass die APA-Redaktion auch das, die ressortübergreifende Klimaberichterstattung eingeführt hat. Und wir sehen ja auch, dass das jene Beiträge sind. Wir produzieren am Tag rund 20, 25 Meldungen zum Thema Klimaberichterstattung, was sehr viel ist. Und wir sehen in den Nutzungsanalysen, dass das jene Inhalte sind, die gerade von den jüngeren Zielgruppen überdurchschnittlich stark konsumiert werden.
Ich würde gerne das Stichwort Generative AI noch aufgreifen, also für unsere Hörerinnen und Hörer zur Erklärung. Damit ist gemeint, dass eine künstliche Intelligenz Texte erstellt. Du hast aber einen wichtigen Punkt angesprochen. Diese künstliche Intelligenz kann ja beim Texte erstellen nur auf was zurückgreifen, was es schon gibt. Das heißt, Früher hat man in der IT gesagt, shit in, shit out. Also das ist jetzt natürlich auch zeitdespektierlich, aber ich glaube, es trifft den Punkt insofern ganz gut, weil ich habe das bei deiner Buchpräsentation sehr interessant gefunden, da hast du erwähnt, dass ja das Ziel ist, dass die APA nicht nur national mit dem Thema umgeht, sondern international. Das heißt, wenn sich die internationalen europäischen Agenturen damit beschäftigen, diese Inhalte in der künstlichen Intelligenz einzuliefern, dann ist einmal schon der Input gut und kann auch einen entsprechenden Output liefern. Die Gefahr ist ja, wenn ich die richtig verstehe, wenn da schon verfälschte Inhalte oder falsche Inhalte in der Datenbank der AI liegen, dann kann da nur was Falsches rauskommen.
Ja, also die ganze Geschichte um künstliche Intelligenz im Journalismus ist ja wirklich eine Geschichte von Hoffnungen, Ängsten, Missverständnissen, und bis rund um den Jahreswechsel hatten wir es ja mit einer Art von dummer KI zu tun, die hart verdrahtet war mit harten Sprachregeln und so weiter. Generative AI ist jetzt tatsächlich eine völlig neue Entwicklung. Auch hier lohnt es sich, wie bei allen technologischen Entwicklungen, zu verstehen, wie es wirklich funktioniert. Es ist eine Art statistisches Sprachmodell, wo eine Wahrscheinlichkeit nach der anderen gerechnet wird, was ja auch dann die Antwort darauf ist, warum man mit laufenden Zusatzfragen bei ChatGPT dann auch immer neue Antworten aufkriegt. Ne? Und ich sehe es tatsächlich, wir haben damals, als ChatGPT ausgerollt wurde, wir hatten schon mit GPT viel Erfahrung und auch in den Jahren vorher mit vielen AI-Anwendungen. Und es war einfach so augeneinschlagend vor wenigen Monaten die Frage, was ist die APA? Und die Antwort war eine vom Innenministerium finanzierte öffentlich-rechtliche Nachrichtenagentur.
Mir war das übrigens nein, dass der Karner dein Chef ist. Das hast du mir eigentlich nie erzählt.
Ja, ja. Weil ChatGPT eben echte Fake News verbreitet hat. Und das war schon für mich einmal der Einsprungspunkt, genau zu verstehen, wie funktionieren diese Technologien. Und deshalb ja auch im Buch der Aufriss eines neuen Strategiemodells auf europäischer Ebene, dass wir einen sauberen Input benötigen. Ich meine, Wikipedia ist auch für uns in der Redaktion als Quelle und als zitierbare Quelle verboten. Warum sollten wir damit auch ChatGPT als Quelle? Es ist kein journalistisches Recherchewerkzeug. Es hat dialogisches Wissen, kein Faktenwissen. Es bietet unglaublich tolle Anwendungsmöglichkeiten in einem sicheren Umfeld, wo eben der Input saubere, verifizierte Nachrichten sind. Und die Idee in dieser Vision, die wir jetzt ja schon umsetzen, dass wir alle 11 europäischen Nachrichtenagenturen unsere Inhalte in eine Art geschlossenes System bringen und hier sprach- und länderübergreifend beginnen, AI zu trainieren. Das Thema AI hat natürlich für Medienunternehmen und gerade Agenturen ja auch hochgradige wirtschaftliche Implikation. Deshalb sage ich ja, wir dürfen diese Technologie nicht jetzt wieder vorbeiziehen lassen, ohne dass wir sie selber bespielen und selber das Geschäft damit machen. Das wäre jetzt frappant, weil die Gefahr ist groß, dass Drittanbieter Texte, vor allem aber auch Bilder absaugen und damit ihre eigene KI trainieren und wir aber keinen Euro an den Produkten erlösen sehen. Und das ist schon der entscheidende Punkt, auch für diese Zusammenarbeit, nicht nur diesen Gedanken, Trusted Content auch für Trusted AI-Lösungen zu haben, sondern unsere Inhalte mal wesentlich besser wirtschaftlich als Medienunternehmen zu schützen. Also da gibt's viele Möglichkeiten, es gibt viel zu tun und ich glaube, man kann immer diese Phasen, in denen wir derzeit sind, und auch die österreichische Medienlandschaft ist absolut in der digitalen Transformation jetzt angekommen, da passiert jetzt natürlich schon sehr viel und ich glaube, dass so ein Gemeinschaftsunternehmen wie die APA schlichtweg ein tolles Digitalwerkzeug sein kann, eine Art Schweizer Messer für diese digitale Transformation, und auf dem baut letztlich die ganze Strategie auf.
Du hast ja davor erwähnt, dass du deiner Meinung nach also Rezepte gegen den Vertrauensverlust wären Transparenz, Augenhöhe. Das ist ja ein gutes Stichwort im Zusammenhang mit ChatGPT, weil da ist zum Beispiel keine Transparenz da, wenn man jetzt eine Antwort ausgespielt kriegt, aus welchen Quellen speist sich die Antwort. Würde mir zum Beispiel im konkreten Fall, was du geschildert hast, mit die APA ist eine Institution des Innenministeriums, wo das herkommt. Das muss ja ChatGPT, denkt sich das ja nicht aus, da muss es irgendwo eine oder mehrere Quellen geben haben, die dieses in dem Fall falsche dieses falsche Faktum, nein, falsche Faktum gibt's nicht, die diese falsche Information abgespeichert gehabt hat und daraus hat sie sich dann bedient. Kann man aber nicht nachvollziehen, weil es ja keine Quellenangabe gibt.
Es war da für dieses Beispiel tatsächlich keine Quellenangabe da. Ich muss aber einschränkend dazu sagen, ich bin mir ja gar nicht sicher, ob jene, die diese neuen Technologien programmiert haben, selber wissen, welche Geister sie aus der Flasche entlassen haben. Meines Erachtens passiert sehr wohl, dass auch unabhängig von einem bestimmten Ausgangsdokument, und zu Jahresbeginn war Wikipedia ja die Grundlage des eingelieferten Inhalts, es passieren sehr wohl völlig neue Kreationen, die rauskommen. Also mich haben alle Alarmglocken läuten lassen, als vor einigen Monaten im Frühjahr des heurigen Jahres alle großen US-Tech-Hersteller selber ein Freezing eingefordert haben, selber gesetzliche Rahmenbedingungen eingefordert haben. Und in meinem Gespräch mit Vera Jourova ist natürlich auch der Kommission klar, dass der AI-Act, der wird kommen, aber er kommt halt sehr oder zu spät. Nur wenn jene Global Player, die über Jahre oder Jahrzehnte hinweg jegliche logistische Einglättung vermieden und weglobbyiert haben, nun dieses Regelwerk richtiggehend einfordern, war meine Ableitung schon, dass sie selber sehen, was mit diesen Technologien passieren kann. Und wir stehen vor einem US-Präsidentschaftswahlkampf nächstes Jahr. Wir haben Wahlen zum Europäischen Parlament nächstes Jahr und voraussichtlich Nationalratswahlen in Österreich nächstes Jahr. Und da wird es schon zur Sache gehen. Und ich glaube, man kann ja auch hier als Medienunternehmen die eigene Marke natürlich, und ich halte es schon für wichtig, total schärfen, indem man dieser Anker ist, von dem wir immer alle reden, der wir sein wollen. Man muss trotzdem schon genau hinschauen, bestimmte Teile der Bevölkerung, die sich wechselseitig auch mit Verschwörungstheorien bestärken in den sogenannten Echokammern, sind wahnsinnig schwer zu erreichen. Ich glaube, es war immer schon so. Die Geschichte der Menschheit ist auch eine Geschichte von Fake News, Desinformation. Das sind als solches keine neuen Phänomene. Und in jedem Ort gab es immer eine Handvoll Menschen, die an Verschwörungstheorien oder an besondere Dinge geglaubt hat. Und ich glaube, jede Ortsstruktur und auch unsere Republik verträgt das auch demokratisch. Ja, das halten wir schon aus. Ich glaube, spielentscheidend und schwierig ist es dann, wenn sich im digitalen Raum die verschiedenen Orte quasi beginnen zu vernetzen und miteinander in Schwingung zu gehen und dann auch noch befeuert werden von Antworten, die auf eine komplexe Welt halt so nicht zu geben sind. Und die Welt ist ganz bestimmt mit der Globalisierung und der Technologisierung ein komplexerer Ort geworden. Ich denke, wir alle müssen schauen, dass wir da dabei sein können. Und für viele Menschen oder einige Menschen ist es aus unterschiedlichen Gründen schwieriger möglich. Und dass man da den Wunsch hat, dass sich viele Fragen zur Welt wie mit einem Fingerschnips aufklären durch eine Verschwörungstheorie, das kann man ja bis zu einem bestimmten Punkt emotional nachvollziehen, aber dennoch muss es uns schon gelingen, in diese Räume auch wieder vorzudringen. Und ich glaube, es kann, das ist ein Marathonlauf, das geht nicht von heute auf morgen und kann nur mit Transparenz, Fehlerkultur, Dialog, laufend da sein. Das ist eine langwierige Geschichte.
Ich würde jetzt gerne zum zweiten Teil kommen, zu ein paar Sachen aus deinem Buch. Und ich würde da gerne deinen Satz zitieren, den du davor schon einmal angerissen hast, nämlich Medien, Opposition und Justiz sind immer die ersten und zentralen Anschlagsziele auf dem Weg zu autokratischen und diktatorischen Gesellschaften. Ich halte es für einen der zentralen Sätze in diesem Buch, weil das, finde ich, sehr gut auf den Punkt bringt, warum wir über das Thema heute sprechen und auch viel mehr sprechen sollten. Democracy dies in Darkness, wie du sagst, und diese Darkness kommt nicht von heute auf morgen, genauso wie sie im echten Leben ja nicht, es wird ja nicht von Knall auf voll dunkel, sondern das ist immer ein Prozess. Und ich habe mir da ein paar Beispiele aufgeschrieben aus deinem Buch, die ich ganz spannend gefunden habe, nämlich zum Beispiel eben, dass ihr die russische Nachrichtenagentur TASS aus einem Verbund suspendiert habt, weil irgendwann einmal der Punkt war, wo man sagen hat müssen, das ist jetzt keine unabhängige Nachrichtenagentur mehr. Das würde mich interessieren, wie das gewesen ist, aus deiner persönlichen Sicht. Und was mir komplett neu war, was ich aber auch super spannend finde, ist, dass du ja auch die Möglichkeit gehabt hast, Wladimir Putin Fragen zu stellen. Und da würde mich einfach wirklich interessieren, wie kam es dazu und wie war das?
Also was die russische Staatsagentur TASS betrifft, die war immer schon ein Sprachrohr des Kreml, auch wenn der internationale englischsprachige Dienst der TASS ein wenig objektivierbarere Informationen hatte. Aber bereits 3 Tage nach Kriegsbeginn, Ende Februar 2022, hat die staatlich russische Medienbehörde Roskomnadzor ja alle Medien, öffentliche, private, per strengen Maßnahmen angedroht, die Begriffe wie Krieg, Invasion, Kriegstote nicht mehr verwendet werden dürfen. Und damit war es für uns in der EANA, der European Alliance of News Agencies, der ich seit rund 2 Jahren als Präsident vorstellen darf, was auch objektiv überhaupt nicht mehr möglich für die russische Agentur TASS irgendwie adäquat zu berichten. Und das war dann die Entscheidung, die dann doch auch einhellig getroffen wurde, die TASS von ihrer Mitgliedschaft in diesem europäischen Agenturverbund zu suspendieren. Das sind dann schon schwerwiegende Entscheidungen, weil es ist zum ersten Mal in der Geschichte der IANA, die bis 1957 zurückgeht, dass solche Entscheidungen getroffen wurden. Es ist bis zum heutigen Tage natürlich, wir sehen uns auch diese Woche jetzt da in Paris zur nächsten Generalversammlung, wo wir auch wieder darüber beraten, wie wir damit umgehen. Die Suspendierung ist aufrecht, sie bleibt natürlich aufrecht, das ist keine Frage. Das Interview, auf das du angesprochen hast, hat stattgefunden am Rande des St. Petersburger Wirtschaftsforums, 9 Monate vor Kriegsbeginn. Das findet immer so Mitte, Ende Juni statt. Für österreichische Verhältnisse undenkbar, organisiert hier der Generaldirektor der russischen TASS für den Präsidenten ein Pressegespräch, moderiert auch dieses Pressegespräch. Dieser Generaldirektor Sergej Mikhailov war dann auch wenige Wochen nach Kriegsbeginn auf der EU-Sanktionenliste, weil er zur eisernen Personalreserve Putins gehört, wurde aber zwischenzeitlich selber abgesetzt. Wir vermuten, weil die Berichterstattung über den Prigozhin-Tod nicht in der Form war, wie das Putin genehm war. Und jetzt ist der neue Chef, der Pressesprecher von Putins letzter Wahlkampagne. Da sieht man also schon, wie Agenturen hier auf heftigste Art und Weise natürlich instrumentalisiert werden und Teil eines gesamten Kommunikationskomplexes sind, der hier aufgebaut wurde. Das Interview selber war im Nachgang betrachtet, versucht man einerseits natürlich, wenn 9 Monate später ein Kriegstreiber einen Krieg anzettelt, versucht man auch seine Antworten schon irgendwie, die er damals gab, einzuordnen. Die Antworten damals waren auch alle bereits ein Anschlag auf das westliche System insgesamt, auf die Fragen, die ich ihm stellte. Überraschend war für mich die Emotionalität, mit der er reagiert hat, bis hin zur Aggressivität, Gegenfragen, Vorwürfe an mich.
Warum? War das eigentlich ein Videocall oder was?
Aufgrund von Corona war dieses Interview per Video. Wir wissen Putin und seine Angst vor Corona. Das war im Juni 21 natürlich ebenso der Fall. Und das lässt dann einen schon zurück und man versucht dann die Themen und die Interviewfragen, die ich ihm gestellt habe. Eine meiner Fragen war, es war auf Englisch und dann übersetzt, damit gewinnt man auch Zeit, eher in seinen Antworten, ob er nicht seine Macht und seinen Einfluss für Reise- und Meinungsfreiheit in Belarus einsetzen kann. Damals war ja dieses große Thema, dass man den belarussischen Blogger Roman Protasevich auf einem Linienflug von Athen nach Vilnius heruntergeholt hat, zur Landung gezwungen hat und dann mit brutalen Methoden natürlich auch verhört hat. Und das war ein Moment, wo er ganz massiv sozusagen Putin in seinen Argumenten zum Gegenschlag ausgeholt hat, mit Vorwürfen an mich konfrontiert hat. Nur das war nicht meine Frage an ihn letztlich dann und das sagte ich ihm auch, dass this was not my question, Mr. President. Ja, und ich wollte wissen, ob er sich einsetzen kann dafür. Und letztlich war seine Antwort, ja, ist natürlich nichts wert, ja, dass er für Meinungs- und Reisefreiheit eintritt Und dann die süffisante Abschlussbemerkung, aber mir gegenüber, dass ich seinen Einfluss in dieser Region überschätze.
Also wenn ich da so zuhöre, dann kriege ich Gänsehaut, weil jetzt ja im Nachhinein, aber aus der Situation damals, da sitzt man ja jemanden gegenüber, der auch offenbar keinen Hehl draus gemacht hat, was er jetzt von deinen Fragen hält und auch, wie du sagst, auf Gegenangriff übergeht und auch das Gegenüber in Frage stellt. Also das sind ja durchaus Methoden, die man jetzt immer öfter bemerken, aber die natürlich in der Massivität und Brutalität schon an der Stelle wahrscheinlich ganz besonders sind.
Ja, ich habe tatsächlich versucht, das Interview dann auch durchzusezieren. Es waren diese typischen Whataboutismen dabei, die man ja auch in den Kommunikationsstrategien von Rechtspopulisten kennt. Sofort mit Gegenvorwürfen, Gegenfragen zu reagieren. Ein Gegenvorwurf an mich war, dass wir ja selber in Europa vor unserer Haustür kehren sollen, nachdem wir Demonstranten die Augen ausschlagen. Also all solche Inhalte gab es in diesem Interview. Und ich glaube, man muss aufpassen, dass man sich nicht verstrickt in diesen Gesprächen, sondern der eigenen Linie und den eigenen Fragen auch treu bleibt und sich nicht aufs Glatteis führen lässt. Ja, es ist immer Glatteis eingebaut, es sind immer Gegenvorwürfe eingebaut und da darf man sich einfach auch nicht aus dem Konzept bringen lassen. Ja.
Damit wären wir, das ist eine perfekte Überleitung zu unserem dritten Teil. Okay, jetzt haben wir analysiert, also was ist die Aufgabe der Nachrichtenagenturen und dass die wesentliche digitale Ökosystem, das Nachrichtenagenturen liefern, ein wichtiges Widerstandsbestandteil ist gegen Desinformation, gegen Fake News, gegen staatliche Propaganda. Übrigens an der Stelle ein Verweis, wir haben ja zwei deiner Mitarbeiterinnen bei uns bereits zu Gast gehabt, ganz offen gesagt, in der Folge 19, 2023, falls das jemand nachhören will. Dort haben wir über das Faktenchecking gesprochen, das ja auch ein ganz zentraler Bestandteil eurer Arbeit ist. Also wer den Inhalt Faktencheck spannend findet, bitte Folge 19 nachhören. Ja, also was tun wir? Ich glaube, es sind schon sehr, sehr viele Stichworte gefallen. Kollaboration ist eines davon. Ich würde sagen, national wie international. Vielleicht sogar verstärkt auch in Zukunft international, weil eben zum Beispiel das Thema AI, zu glauben, dass man das nur auf nationaler Ebene löst, wird eher unwahrscheinlich sein. Du hast eben angesprochen, diese Vision der European New Tech Alliance, das könnte ein so ein Ansatz sein. Dieser digitale Innovationswille, den du angesprochen hast, ich glaube, auf Agenturseite und auf Medienseite könnte ein Gegenmodell sein, nämlich auch diesen Mut haben zu Trial and Error. Also in unserem Podcast-Unternehmen leben wir das auch, ganz im Kleinen. Wir probieren Sachen aus und sagen dann oft, Gott sei Dank nicht, aber manchmal sagen wir, okay, hat nicht funktioniert, lassen wir wieder. Oft, Gott sei Dank nicht, aber wir geben das dann auch zu und sagen, ja, ist halt so, hat nicht funktioniert. Und drei Schlagwörter hast du noch in deinem Buch drinnen, die möchte ich auch noch an der Stelle erwähnen. Mehr Hoffnung, Inspiration und Nützlichkeit. Kannst du vielleicht zu den drei Wörtern noch was sagen? Hoffnung, Inspiration, Nützlichkeit.
Ja, ich glaube, das ist ein Zitat von Nick Newman im letzten Reuters Report, wo er auf die Frage eingeht, wie Journalismus sich jetzt in seinen eigenen Antworten, wo er sich hinbewegen soll. Ich meine, Nachrichtenagenturen, so wie die APA sind, Unternehmen, die im Hintergrund arbeiten, B2B-Unternehmen. Deine Aufzählung vorher ist eh schon ein wunderbarer Strategiekatalog. Wir versuchen, innovativ zu sein, weil wir daran glauben, dass wir einen Beitrag leisten für eine unabhängige Berichterstattung, demokratische Meinungsbildungsprozesse. Das ist der Purpose letztlich, der uns alle in der App und mich persönlich motiviert und antreibt. Die Zeiten sind wahnsinnig herausfordernd, das ist überhaupt keine Frage. Ich sag, das wissen wir eh. Jetzt geht's schließlich und endlich darum, wir müssen auch unseren Gürtel enger schnallen, aber nichtsdestotrotz gibt's unglaubliche Chancen und macht's auch unglaublich wertvoll, jeden Tag zu wissen, ein Stück weit einen Beitrag zu leisten, damit diese Dinge funktionieren und aufrecht sein. Und das Buch ist ja eher auch einmal ein bisschen aus diesem Hintergrund ein bisschen nach vorne zu gehen und zu sagen, hey, die Agenturen haben eine wichtige Rolle in dem Ganzen. Und die Agenturen können ein wesentlicher Baustein in der Beantwortung der Frage der digitalen Transformation für die Medien sein. Und die Themen des Buches, denke ich, sind ja mittlerweile auch in der Breite der Gesellschaft angekommen. Meine Antworten drauf sind dann sicher spezifischer Natur. Aber Desinformation, Fake News, was macht künstliche Intelligenz mit uns? Das beschäftigt mehr oder weniger alle Menschen in meinem Umfeld, egal ob sie jetzt in Medien arbeiten oder nicht. Und ich glaube damit, dass wir sehr wohl eine große Gelegenheit jetzt auch haben, diese Themen auch richtig zu deuten und als Medien auch einen richtigen und guten Umgang damit zu finden. Und damit bin ich insgesamt ein sehr hoffnungsfroher Mensch. Letztlich bleibt dir auch gar nichts anderes übrig, finde ich, weil du es eingangs erwähnt hast, von Tiroler zu Tiroler, dieses Lamentieren ist ja nicht so unser Ding wirklich, zumindest bin ich da schon lange aus Tirol weg, aber vielleicht ist das eine gute Seite, die ich aus Tirol auch mitgenommen habe für mich. Und das, glaube ich, kann man so zusammenfassen mit Hoffnung, Mut, Leidenschaft. Ja, das machen wir jeden Tag.
Und ich nehme an, Nützlichkeit ist, gemeint damit, dass man das, was man macht, auch immer wieder hinterfragt, ob das wirklich Userinnen, Leserinnen, Hörerinnen wirklich einen Nutzen stiftet.
Absolut. Für uns als Nachrichtenagentur, wir haben ein sogenanntes B2B2C-Denken. Wenn wir die Medien oder die Politik und die Wirtschaft beliefern, endet unser Verständnis in der Produktentwicklung ja nicht an dieser Ecke, sondern wir müssen ja verstehen, wie funktioniert das Geschäft der Medien. Und das ist ja ganz eine eigene Kompetenz für uns, damit wir auch die richtigen Werkzeuge als Zulieferer quasi für die Industrie, dass wir das auch richtig tun. Diese nützliche Frage der Nützlichkeit wird einfach deshalb immer wichtiger, jetzt auch für einen B2B-Anbieter wie die APA, weil die Budgets für alle immer enger werden. Und je enger Budgets sein, desto treffsicherer müssen Produkte, Services, Inhalte, Digitallösungen sein. Und ich denke, das große Thema, an dem wir derzeit wirklich arbeiten und wo ich schon sehr zuversichtlich bin, dass auch für die Medien positive Effekte hängen bleiben, ist einfach das Thema Generative AI. Da passiert gerade eine stille Revolution in den Prozessen von Medienunternehmen. Wie beschlagwortet man vollautomatisiert Bildmaterial, Videomaterial, Zusammenfassungen? Also natürlich wird das Berufsbild von Journalistinnen und Journalisten nachhaltig verändern. Ich mag den Begriff Roboterjournalismus überhaupt nicht, weil er suggeriert, irgendwann ersetzen Maschinen Menschen in den Newsrooms. Derzeit und auf Sicht ist es überhaupt nicht der Fall. Was ich sehe, ist, dass die Auswahl an der Geschichte, die detaillierte Quellenrecherche, Quellenvielfalt, Quellenausgewogenheit und der letzte finale Check immer von Redakteurinnen und Redakteuren erstellt wird, die aber in der Mitte, in den ganzen Workflows, die gesamte Orgel an Tools beherrschen müssen zukünftig. Und deshalb wird es natürlich auch ein technologischer Job werden. Aber darüber steht immer noch, es ist ein journalistischer Job. Und deshalb macht es ja für mich so spannend. Ich halte Medien und Agenturen immer schon für hochtechnologisierte Unternehmen. Waren sie auch immer. Und deshalb berührt sie ja jede technologische Disruption so stark. Hat ja einen Grund, warum das so ist. Und deshalb glaube ich, dass junge Menschen nach wie vor großes Interesse finden können in diesem Beruf, hochspannend. Wir müssen aber, glaube ich, tatsächlich auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Medien auch wieder in der Lage sind, junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufzunehmen. Das ist schon ein Thema. Also wir müssen schauen, dass wir unsere Newsrooms viel mit Hilfe von Technologie und AI von der personellen Besetzung her nicht nur halten können, hoffe ich, ja, jetzt im Schnitt insgesamt, sondern auch schauen müssen, dass wir den Nachwuchs hineinbringen. Ja. Das ist ja das, was mir eigentlich große Sorgen bereitet.
Ich würde gerne zu meiner Abschlussfrage kommen. Ich bin ja nicht ChatGPT und kann auch nicht so schnell denken wie ChatGPT, aber ich versuche jetzt trotzdem unser Gespräch zusammenzufassen. Also die Medienlandschaft insgesamt und damit natürlich auch Nachrichtenagenturen wie die APA, wie dein Unternehmen, stehen vor großen Herausforderungen. Die Rahmenbedingungen waren schon mal einfacher. Und das hast du bei einer Buchpräsentation auch recht deutlich gesagt, und das möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen und unterstreichen, weil es sich hundertprozentig mit meiner Einschätzung deckt, dass wir das Modell Demokratie verteidigen müssen und vielleicht sogar wehrhaft verteidigen müssen, im Sinne von, okay, das ist einfach nicht selbstverständlich und es gibt genug, sage ich mal, Strömungen, die dieses Demokratiemodell loswerden wollen. Ich würde jetzt deinen Worten entnehmen und sehe das ähnlich, dass das Licht noch lange nicht aus ist. Also jetzt, du hast davon unterschieden in verschiedenen Regionen, aber jetzt reden wir von Österreich, also das Licht ist noch lange nicht aus. Ich würde aber trotzdem, das ist jetzt meine Wortwahl, auf den Lichtschalter aufpassen. Weil es gibt schon durchaus Tendenzen dazu, das Licht abdrehen zu wollen oder zu sagen, wenn wir mal an der Macht sind, könnte man das ja machen. Und um zu dem auf den Lichtschalter aufpassen gehört, maßgeblich eine funktionierende Medienlandschaft und auch eine funktionierende Agenturlandschaft. Danke für deine interessanten Erläuterungen an der Stelle, wie das ist, also wie staatliche Institutionen ja nicht sofort das Licht ausknipsen, sondern in erster Linie mal die Nachrichtenagentur unter Kontrolle bringen. Das habe ich extrem spannend gefunden. Deswegen macht es ja so wichtig, diese Bewachung des Lichtschalters auch auf Agentur auszudehnen, beziehungsweise vielleicht sogar damit dort anzufangen. Und diese funktionierende Medienlandschaft und eben dahinterliegende funktionierende Nachrichtenagenturinfrastruktur ist die Voraussetzung dafür, dass dieser Lichtschalter nicht in Gefahr gerät. Habe ich das halbwegs richtig zusammengefasst? Also bei mir kannst du im Podcast ja alles korrigieren, bei ChatGPT nicht so leicht.
Das stimmt, großartige Zusammenfassung. Mir gefällt ja das Bild, den Lichtschalter zu schützen. Wenn man den Medienvertreterinnen und Vertretern der privaten Medien und natürlich genau zuhört, dann argumentieren ja alle genau in die Richtung, dass es Rahmenbedingungen braucht, wirtschaftliche Rahmenbedingungen, damit diese Funktion, die Medien haben, auch zukünftig aufrecht erhalten werden kann. Das ist richtig. Ich mache schon aufgrund meiner internationalen Tätigkeit immer wieder die Erfahrung, dass das Modell Demokratie und das Modell von freien Agenturen und freien Medien mittlerweile halt doch eher ein Minderheitenprogramm weltweit ist und Demokratie und freie Medien nicht vom Himmel fallen. Aber wenn wir damit aufgewachsen sind, das war doch vielleicht sowas wie eine Blase nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber ich erlebe uns selber als in der Minderheit und ich glaube, es ist ein schützenswertes, hohes Gut, das wir da alle miteinander vorfinden. Und ich glaube, das motiviert uns ja letztlich alle, auch die in der Branche tätig sind, in dieser Branche zu bleiben, weil es ist derzeit tatsächlich sehr ruppig und von harten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt. Und deshalb finde ich es schön, dass es so viele Menschen gibt, die nach wie vor und gemeinsam mit mir, mit uns, mit der APA an diesem Modell dran arbeiten und daran glauben, dass freie Medien unglaublich wichtig sein für eine freie Gesellschaft. Und dem widme ich ja letztlich auch mein Buch.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Lass uns gemeinsam auch künftig gut auf den Lichtschalter aufpassen, dass eben nichts in der Dunkelheit stirbt. Und vielen Dank für deine Zeit, für die interessanten Ausführungen und auch vielen Dank für deinen Kampf um diese liberale Demokratie.
Sehr gerne und danke für die Einladung, Stefan.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook, Instagram oder Spotify Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Call Me Günther. In dieser True-Crime-Miniserie erzählen Franziska Tschinderle und Ilja Zuko die Geschichte eines bayerischen Unternehmers, der über 1 Million Euro verloren hat, weil er Opfer der Betrugsmasche Cybertrading wurde. Detailliert und spannend beschreiben die beiden Hosts ein internationales Betrugsnetzwerk, das ihre Opfer in einen Strudel aus Gier, Lügen und psychologischen Tricks verwickelt und ihnen damit das Geld aus der Tasche zieht. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!
Missing Link.